Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Nana Brink. Schön, dass Sie uns zuhören an diesem Mittag. Und mein Gast in dieser Stunde ist der Dokumentarfilmer und Theaterregisseur Andres Feil, einer der profiliertesten Vertreter einer Kunst, die sich politisch einmischt. Und nur ganz exemplarisch genannt sind zwei von seinen Werken: Was, wenn nicht wir, über die Vorgeschichte der RAF 2010 und natürlich die große Doku über Boys 2017 auf der Berlinale. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Feil.
Ja, hallo Frau Brink.
Sie kommen gerade vom Land zu uns ins Studio. Wie wirkt denn die Stadt auf Sie?
Also natürlich wesentlich angespannter als jetzt ein Dorf in der Uckermark. Man merkt schon den Mehltau, der immer noch so über der Stadt liegt. Also das alles so gedämpfter und auch reduzierter ist. Und gleichwohl, wenn ich jetzt sozusagen von der Idylle des Frühlings in der Uckermark erzähle, dann ist dort eine ganz andere Krise schon wieder sehr spürbar. Nämlich man merkt, die Böden sind total ausgetrocknet jetzt nach 5 Wochen Trockenheit. Der Storch kommt eigentlich nicht mehr durch. Er klopft da mit seinem Schnabel an eine harte Oberfläche. Mhm. Bäume schlagen gar nicht mehr aus, also man sieht enorme Waldschäden dort. Also von daher ist es ganz merkwürdig, eigentlich von einer Krise in die andere zu kommen.
Aber der Klimawandel, der beschäftigt uns natürlich auch noch in dieser Stunde. Petersberger Klimadialog, der letzte Tag. Und natürlich gucken wir auch auf die Sorgen der Filmindustrie. Erstmal wollen wir uns der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie widmen. Und zwar, die Reproduktionszahl ist erstmals seit Mitte März wieder auf 1,0 gestiegen. Das heißt, jeder Infizierte in Deutschland steckt im Schnitt eine weitere Person an. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts hervor. Mein Kollege Martin Mayer beobachtet das immer alles sehr genau. Was bedeutet das in der Konsequenz?
Also erstmal ist es ein Ausdruck dafür, dass wir eben noch immer in einer Pandemie drinstecken. Diese Basisreproduktionszahl ist ja so ein Wert, den man heranziehen kann, um zu gucken, wie breitet sich denn diese Pandemiewelle in Deutschland weiter aus. Wir waren bei Werten so um 0,7, das heißt, eine Person hat weniger als eine Person statistisch gesehen angesteckt. Jetzt ist das Ganze wieder leicht angestiegen. Woran das liegt, abschließend beurteilen kann man das nicht, denn das Ganze hat immer eine Verzögerung drin, hat aber vielleicht etwas damit zu tun, dass wir eben doch die ersten Lockerungen haben. Oder wenn man sich so die Berichte aus ganz Deutschland anguckt, ist die Frage, ob das mit dem Abstand alle noch ganz so diszipliniert durchhalten wie ganz am Anfang. Also möglicherweise ist das der Grund, warum diese Zahl jetzt wieder leicht angestiegen ist.
Ja, das eine sind ja eben dieser Zahlenwert, aber der ohne die Fallzahlen eben noch gar nicht so relevant ist. Das Entscheidende sind ja, wie viele Menschen tatsächlich stecken sich neu an. Wenn das jetzt ganz wenige wären, dann wäre eben dieser Reproduktionswert von 1 gar nicht so schlimm. Aber wenn es eben jetzt deutlich mehr werden, dann schlägt die Natur gnadenlos zurück. Und das heißt, wir können eigentlich nur weiter auf Sicht fahren. Ja, dieses alte Wort von Angela Merkel in dem Fall, glaube ich, zeigt es sich, da mit einer gewissen Demut heranzugehen, weil wir einfach ganz viel nicht einschätzen und nicht wissen können. Noch nicht.
Dann noch eine zweite Frage an Sie, Herr Mayer. Es gibt ja sowas wie Hoffnung. Ich traue mich das Wort ja schon gar nicht mehr so auszusprechen, aber es gibt Meldungen, dass es in Großbritannien vielleicht schon bald einen Impfstoff gibt. Was ist da dran?
Ja, da muss man wieder genau hingucken. Diese Meldungen gibt es ja immer wieder mal und die touren dann durch die Medien. Also erstmal vielleicht zu den Fakten. Es gibt weltweit ungefähr 70 bis 80 Projekte, wo mit Impfstoffen geforscht wird. Und das macht man eben auch in Großbritannien. Dort haben jetzt die ersten Versuche an Menschen begonnen. Dazu muss man immer sagen, die Entwicklung von so einem Impfstoff läuft in mehreren Phasen. Also man beginnt mit einer ganz kleinen Gruppe Freiwilliger, wo man erstmal guckt, ist der Impfstoffkandidat verträglich. Und genau das hat man jetzt in Großbritannien gemacht und gestartet. Das passiert in anderen Ländern schon. In Deutschland hat man das auch schon gemacht. Also da hat man diese allererste Phase der klinischen Studien schon eingeläutet. Die laufen insgesamt in 3 Phasen. Nun gab es in Deutschland Berichte, dass eine der Forscherinnen dort zitiert wurde und auch der britische Gesundheitsminister, es könnte im September einen Impfstoff geben. Mhm. Wenn man aber genau hinliest, dann sagen die nicht, es gibt im September einen Impfstoff, sondern wir sind dann wahrscheinlich, wenn es gut läuft, optimal läuft, in der letzten klinischen Phase. Also deswegen, auch das ist noch kein Durchbruch, sondern nur eines von vielen Projekten. Hoffentlich, das wünschen wir uns ja alle, ein erfolgsversprechendes.
Ja, aber auch noch etwas, was man mit Fragezeichen und mit einem Konjunktiv auch immer noch versehen muss. Andres Feil, wie erleben Sie denn die Diskussion über die Lockerung gerade? Es gibt ja so ein wildes Hin und Her. Fronten werden immer härter zwischen den Vorsichtigen und denen, die nach einer Aufhebung vieler Maßnahmen verlangen. Wie kommt das bei Ihnen an?
Also erstmal ist es ja gut, dass es diese Diskussion überhaupt gibt, also dass da Bewegung reinkommt. Ich glaube, also für mich persönlich ist ein Begriff eben wichtig, der Demut, weil wir ganz viel nicht wissen. Und ich glaube, das ist schwer auszuhalten, weil wir ganz schnelle Lösungen und jetzt hochfahren und wieder in eine Normalität zurückkommen, die es so einfach nicht mehr geben wird. Und da hilft mir persönlich, ich habe mich früher immer gewehrt gegen diesen Begriff, der war für mich immer katholisch angehaucht und bieder. Aber ich finde den für mich persönlich sehr produktiv, weil es einfach heißt, wir müssen uns auf Neuland begeben. Wir werden mit ganz vielen Variablen zu tun haben, zwar in der Ökonomie, aber genauso eben bei der Frage, wann kommt der Impfstoff und wie schnell wirkt er, welche Nebenwirkungen hat er, wie wird sich das insgesamt weltweit entwickeln, wann kommt Afrika, also Länder, die wir bislang noch überhaupt nicht auf dem Radar haben, wie wird es da einschlagen, möglicherweise vernichtend, verheerend. Wie wird sich die Wirtschaft langfristig entwickeln? Das sind so viele Variablen, die es auch auf der anderen Seite, wenn man mit diesem Augenmaß und auch Demut rangeht, wieder sehr, sehr spannend macht, weil sich ungeheure viele Chancen einer Andersgestaltung, Neubetrachtung ergeben. Also für mich ist es auch eine sehr, einerseits beängstigende, aber auch sehr produktive Möglichkeit, neu auf die Welt zu gucken.
Herr Feil, normalerweise wäre diese Frage wahrscheinlich ganz einfach zu beantworten. Vielleicht ist es sie auch, aber in diesen Zeiten ist ja alles ein bisschen anders. An was arbeiten Sie gerade als Filmemacher?
Also ich bin dabei, eigentlich wollte ich schon drehen, aber noch am Recherchieren, jetzt sozusagen mit etwas mehr Ruhe fertigzustellen, einen Film, der in die Zukunft geht, nämlich die Folgen des Klimawandels betrachtet aus dem Jahr 2034. Ein internationaler Gerichtsprozess. 31 Staaten des Südens verklagen die Bundesrepublik Deutschland aufgrund von Versäumnissen in der Klimaschutzpolitik. Und da gehen wir sehr in die Details der letzten 20 Jahre, was deutsche Klimapolitik geschafft und nicht geschafft hat. Und insofern passt es natürlich, ist es sehr aktuell, immer noch und immer weiter auf eine manchmal ja auch schmerzhafte Weise, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Und das ruht aber im Moment, weil wir nicht drehen können.
Genau. Dieses Thema nehmen wir mit in die nächste Runde, weil uns beschäftigt ja auch noch der Petersberger Klimadialog. Der zweite und letzte Tag ist ja heute. Aber ich wollte noch mal ein bisschen hier auf das Kino zu sprechen kommen, auf die Filmindustrie. Kein Kino ist offen. Es können ja, wie Sie es gerade auch gesagt haben, nur begrenzt Filme gemacht werden. Das ganze Ausmaß dieser Krise für die Filmwirtschaft, das lässt sich ja eigentlich überhaupt noch gar nicht ermessen, vielleicht auch gar nicht erahnen. Sie haben schon gesagt, man kann gar nicht drehen. Wie könnte man denn sonst überhaupt drehen? Was hören Sie von Kollegen mit Abstandsregeln, Masken und so weiter?
Ja, es betrifft ja jetzt nicht nur mich als Regisseur oder Autor, sondern es betrifft ja die gesamte Filmwirtschaft. Also eine vom sozusagen Endstand dann des Kinos selbst, aber vorher der Verleiher, Produzenten, den Maskenbildner, den Regieassistenten. Also es ist ja eine ganze Industrie, die da lahmgelegt ist. Und die große Frage ist ja, was bedeutet das, wann kann das Kino, wenn man das sozusagen als den eigentlichen Ort, wo es ja, wofür es dann produziert wird, in der Regel, wenn der Ort erstmal gesperrt bleibt und selbst wenn dann irgendwann im Herbst vielleicht gesagt wird, alle zwei Reihen mit Abstand von 2 Metern, dann heißt es eine Auslastung von 30-40%. Und das halten ganz viele Kinos einfach nicht durch. Es wird einen Kahlschlag geben dabei. Und die Frage ist, was wird da an Kinokultur damit auch zerstört? Also inwieweit ist das, in 3 Jahren kann man das nicht mehr hochfahren. Also wenn in einem Kino ein Supermarkt drin ist, dann kommt da kein Kino mehr rein. Und das, finde ich, ist die eigentliche Bedrohung.
Was muss getan werden? Muss dann vielleicht die öffentliche Hand doch eingreifen, noch mehr eingreifen?
Ja, ich glaube, das ist eine generelle Frage, die sich da nochmal besonders stellt, nämlich dass Kredite alleine nicht weiterhelfen, weil die Kredite müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Ich glaube, es geht darum, wenn wir diese Kultur erhalten wollen, muss es Zuschüsse geben. Ganz wahres Geld im wahrsten Sinne des Wortes, was eben nicht zurückgezahlt werden muss, weil sonst investiere ich nicht mehr, sonst schieben wir es raus, den Konkurs meinetwegen mit dem Kredit, aber dann kommt er trotzdem, weil irgendwann muss der zurückgezahlt werden und wenn dann eben eine Auslastung von 30-40% Maximum nur möglich ist, dann können diese Kredite nicht zurückgezahlt werden. Da haben wir die Konkurswelle in 1 oder 2 Jahren.
Gut, aber das fordern ja irgendwie alle Bereiche. Ja, das ist ja das große Problem, was wahrscheinlich auch Politik gerade hat, eigentlich zu sortieren und festzustellen, sie muss sich ja irgendwann entscheiden. Muss man das nicht auch in Kauf nehmen dann?
Nee, also ich glaube, es geht sozusagen auch hier erstmal um eine Grundsicherung. Also ich nehme mal jetzt die ganzen Freien, ja, die eben kein Kurzarbeitergeld bekommen, die eben nicht angestellt sind. Wir kriegen 5.000 Euro für Solo-Selbstständige, einfach um ein Beispiel zu sagen. Und aber Krankenversicherung, Altersvorsorge und so weiter darf nicht mehr zusätzlich abgesetzt werden, sondern reine Betriebskosten. Das heißt, viele Leute fallen da einfach in die Armutsspirale rein. Ja, das betrifft jetzt nicht nur den Kinobereich, sondern überhaupt den Kunstbereich. Und insofern glaube ich schon, dass es nicht nur darum geht, jetzt allgemein zu sagen Zuschüsse, sondern nochmal branchenspezifisch sehr genau hinzugucken. Und da ist die Kunst besonders hart gefordert.
Ich will sie gar nicht abwürgen, weil das Thema Grundeinkommen, gerade bei Künstlern, das ist auch noch Thema bei uns. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal ein bisschen auf die Filmindustrie zu sprechen kommen. Es gibt ja auch Krisengewinner, hätte ich gesagt. Kriegsgewinner will ich gar nicht sagen. Nämlich die Streamingdienste. Wird das Kino vor der Krise hinterher wieder so sein wie nachher? Bestimmt doch nicht.
Denn ja, das kommt dazu.
Die meisten Sachen werden doch jetzt gestreamt. Das sehen wir in allen möglichen Produktionen.
Absolut.
Von James Bond
über alles. Ja, das merke ich auch ganz viele Menschen um mich herum, also die immer noch gesagt haben, ja gut, vielleicht gehe ich zu einem Streaming-Anbieter ab und zu. Die haben inzwischen 3 oder 4 abonniert. Und das ist natürlich auch bequem. Also ich sehe es bei meinem Sohn, der ist bestimmt seit 2 Jahren schon nicht mehr ins Kino gegangen ist mit seinen Freunden. Das heißt, wir waren ja vorher schon in einer beginnenden Krise, dass einfach ganz viele jüngere Menschen sich absolut auf die YouTube- und die Streamingdienste eingelassen haben und das Kino da schon vielleicht ab und zu einmal im Jahr noch einen Sonderausgang sozusagen mal organisiert wurde. Das heißt, diese Krise verstärkt sich jetzt natürlich, wenn ganz viele Leute sagen, gut, ich abonniere jetzt die Streamingdienste, dann wenn ich sie bezahle, dann will ich sie auch nützen. Das heißt, auch da muss man nochmal sehr kämpfen und ich hoffe, sozusagen das positive Szenario ist, dass, wenn es einen Impfstoff gibt, dass ganz viele Leute sagen, so jetzt genug vom Sofasessel und genug von meiner Großbildleinwand. Ich möchte wieder andere Leute treffen und die treffe ich im Kino, weil Kino ist, wenn man so will, das Ereignis, wo ich anderen begegnen kann, wo ich unmittelbar danach mit anderen über einen Film sprechen kann, mich auseinandersetzen kann. Also dieser Ort der Begegnung, der muss erhalten bleiben und der wird auch erhalten bleiben. Bloß ist meine große Sorge, dass wir eben erstmal in ein tiefes Tal hineintreten, was die Produktion angeht, aber auch was dann die Auswertung angeht, sprich das Kino selbst. Und da müssen wir durch.
Ganz kurze, wirklich kurze letzte Frage noch dazu. Die 20 größten Filmfestivals haben ja jetzt beschlossen, also Berlinale, Cannes, Venedig, Toronto, dass sie ein kostenloses Online-Festival machen bei YouTube, ausgerechnet vom 29. Mai bis 7. Juni. Ist das dann eine gute Idee?
Ja, es ist zumindest mal eine gute Idee, dass bestimmte Filme, die möglicherweise sonst nicht gesehen worden wären, eine Plattform kriegen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil sie nochmal anders beworben werden. Aber nochmal, ich glaube, ein Festival, das Schöne daran ist ja genau eben, wenn ich über die Begegnung gesprochen habe, die Auseinandersetzung, der Raum, den ich mit anderen teile, die Atmosphäre, die mich plötzlich mit ergreift, wenn andere Menschen tief berührt sind und ich das mit einem anderen Menschen teilen kann, das ist ja Kino. Das ist ein Ort der Emotion, der, wenn man so will, Sauerstoff ins Hirn bringt und ins Herz. Und das ist das Schöne und das wird kein Online-Festival ersetzen können und soll es auch nicht.
Kultur ist Ländersache, wie wir alle wissen. Und ob das in dieser Krise immer hilfreich ist, darüber wird auch noch zu reden sein. Für die Unterstützung von Künstlern, wir haben es ja gerade schon angesprochen im Gespräch mit dem Regisseur Andres Feil, der bei mir zu Gast ist, gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen. In Berlin zum Beispiel konnten sie als Solo-Selbstständige 5.000 Euro Soforthilfe beantragen, in Baden-Württemberg 1.800 für 6 Monate, muss man sich auch mal vorstellen. Und in NRW waren es 2.000, aber die Töpfe waren schnell leer. Andres Feil, war das ein Tropfen auf dem heißen Stein bislang?
Also die Modelle sind eben sehr unterschiedlich. Gerade Baden-Württemberg hat jetzt ja zugesichert, jedem Künstler 1.000 oder 1.100 monatlich auf 6 Monate zu zahlen. Also insofern kommt da wieder was drauf. Also man merkt hier die sozusagen Herausforderung des Föderalismus. Und es ist natürlich für viele, wenn man sich jetzt anguckt, was tatsächlich an regelmäßigen Ausgaben auf einen Künstler, auf einen Selbstständigen zukommen, von Krankenversicherung bis, wer es sich leisten kann, auch Altersvorsorge. All das wird ja nicht aufgefangen. Das heißt, da drückt es ganz viele in die Existenznot. Mhm. Das wird ja auch immer wieder sehr klar formuliert. Und ich glaube, da muss von Bund und Ländern auch noch unbedingt mehr geleistet werden. Also es kann nicht sein, dass man in sozusagen guten Zeiten sagt, das ist ein Lebensstoffkunst, ja, das gehört nicht nur, das ist ein Grundstoff, ja, und dann, wenn man jetzt in einer Krise ist, heißt es, naja, das muss irgendwie, müssen wir da noch ein bisschen was abdrücken, aber wie es den Einzelnen wirklich geht, genau wollen wir da nicht hinschauen.
Ja, dagegen genau hat sich zum Beispiel die Kulturstaatsministerin Monika Grütters auch bei hier bei uns im Interview sehr gewehrt. Sie hat nämlich gesagt,
was ich nicht in Ordnung finde, ist, diese Riesenprogramme, die speziell für Künstler und Selbstständige gemacht worden sind, das Sozialschutzpaket mit 10 Milliarden, die Soforthilfen mit 50 Milliarden einfach schlecht zu reden. Vielleicht kriegen einige Künstler es nicht mit, obwohl das auf allen Homepages steht und die Soforthilfen, glaube ich, auch wirklich bei Buchhändlern, bei Kinos, bei Ateliers, bei Galeristen und bei Musikclubs auch alle angekommen sind. Aber dass unsere Kollegen die Programme schlecht reden, das verstehe ich nicht.
Also man muss ja erst mal sagen, sie sind sehr schnell ausgezahlt worden, die Hilfen. Also das hat hervorragend funktioniert. Aber 5.000 Euro, jetzt muss man mal ausrechnen, also ungefähr 3 Monate, ja, das sind dann nach meinen Berechnungen so 1.600. Das bei allen Grund- und weiteren Kosten, die man als Solo-selbstständiger Künstler ja hat, vor allem dann, wenn alle Einnahmen wegbrechen, ja, also Theater schließen, Konzerte sind nicht mehr möglich, Auftritte sind nicht mehr möglich und so weiter, dann sind diese 1.700 auf 3 Monate nicht wirklich sehr üppig.
Ja. Was wäre denn eine gute Idee dann, Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube,
sowas wie ein Grundeinkommen?
Dass es zwei Möglichkeiten gäbe für Künstler. Das eine ist, dass man sozusagen die Idee des Kurzarbeitergelds einfach wörtlich nimmt. Das heißt, jeder Künstler gibt ja ungefähr sein Jahreseinkommen an bei der Künstlersozialkasse. So, wenn man sagt, 60 oder 70 oder 80% dieses geschätzten Jahreseinkommens werden ausbezahlt. Und nur dann derjenige, der tatsächlich verdient, am Ende über die Steuer, muss es zurückzahlen, ja, um da eine Fairness reinzubringen. Aber dann hätten wir eine selbstverständliche Grundsicherung, die eben, dann ist der Künstler gleichgestellt einem Angestellten bei VW oder in der Stahlindustrie oder wie auch immer. Und ich finde, das ist ein Akt der Fairness, wenn man die Kunst genauso ernst nimmt wie den Beitrag eines Stahlarbeiters.
Wobei, das jetzt wird es ja richtig kompliziert, nicht? Weil die Festangestellten im Kunstbereich, die haben ja schon Kurzarbeitergeld, also die sind ja gleichgestellt, also die Angestellten in den großen Häusern. Nicht jeder Künstler ist in der Künstlersozialkasse versichert. Das weiß man auch, nicht jeder Solo-Selbstständige. Also so eine Berechnung kann dann auch nicht allen gerecht werden. Ja?
Dann müsste man ja eben genau schauen, wie schafft man eine Lösung über die Künstlersozialkasse, diese Beiträge hinaus. Ich glaube, auch das ist möglich, wenn man generell sagt, auch ein Solo-Selbstständiger, der jetzt nicht in der KSK ist, auch da gibt es ja ein Jahreseinkommen, nämlich steuerlich, was erfasst wurde. Und dem kann man ja auch 60 oder 70% von diesem Jahreseinkommen geben. Wichtig finde ich, um es fair zu halten, dass man dann 2 Jahre später bei der Steuererklärung guckt, also wer hat aus welchen Gründen auch immer das Glück gehabt, dass er vielleicht mehr oder wie auch immer zumindest genauso viel verdient hat, dann muss das entsprechend zurückgezahlt werden. Ansonsten ist es dann wirklich sozusagen wie bei einem Koma, wo man sagt, es gibt jetzt nach diesem Einfrieren der Einnahmen, wird das zu 100% ausgeglichen. Und ich glaube, das schafft wieder eine Kreativität. Also wenn man Kunst sozusagen als Lebensstoff ernst nimmt in der Gesellschaft, dann ist Angst ein ganz schlechter Motor.
Aber da sind wir doch wieder bei der Krux auch des Föderalismus, nicht? Also man müsste dann ja eigentlich auf Bundesebene so etwas lösen.
Da könnten die Länder sich anschließen, weil, wie gesagt, Baden-Württemberg tut es im Prinzip jetzt mal mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, auch wenn das
so nicht heißt,
aber de facto ist es so für Künstler. Da gibt es eben verschiedene Modelle und auch das wäre eine Möglichkeit zu zeigen, wir nehmen die Sorgen der Künstler ernst und wir probieren gleichzeitig ein gesellschaftliches Modell aus, weil nichts anderes heißt es ja, dass wir Existenzsorgen nehmen und dann schauen, in dem Sinne, wenn die Not mich täglich nicht mehr drückt, dann kann ich natürlich auch wieder kreativ werden und einen gesellschaftlichen Beitrag in welcher Form auch immer leisten. Und das ist ja die Idee des Grundeinkommens, also Arbeit und Einkommen zu trennen. Und im Prinzip wird genau das jetzt in einem Modellversuch, auch wenn es sich anders tituliert, ausprobiert. Und da sind wir wieder bei den Chancen der Krise. Warum das nicht dauerhaft?
Der zweite und letzte Tag beim Petersberger Klimadialog, der beschäftigt uns jetzt. Diesmal findet er als Videokonferenz statt. Schwerpunkt der informellen Gespräche von Ministern und Fachleuten, Experten aus vielen Ländern. In diesem Jahr ist ja die nachhaltige Gestaltung von Konjunkturprogrammen, die der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen sollen. Bei mir zu Gast in dieser Stunde ist der Regisseur Andres Feil. Und erstmal aber schalten wir zu unserem Klimaspezialisten Georg Ehring. Herr Ehring, was passiert denn da ganz konkret heute?
Ja, heute Nachmittag ist nochmal eine Schalte, die auch für die Öffentlichkeit zu verfolgen ist. Da wird die Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen und Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär. Und da können wir darauf gespannt sein, wie sie sich genau äußern, gerade bei Kanzlerin Merkel. Sie wird natürlich den Klimaschutz hochhalten und die internationale Zusammenarbeit. Entsprechende Äußerungen gibt es ja schon, aber wir können gespannt sein, wie konkret sie das machen wird. Sie wird vermutlich den Green Deal der EU-Kommission unterstützen für einen klimafreundlichen Umbau der Europäischen Union. Aber wird sie dann sagen, wir werden da keinerlei Abstriche machen, oder wird sie da ein bisschen allgemeiner bleiben? Wird sie bekräftigen, dass nächstes Jahr in Deutschland ein CO2-Preis in Kraft tritt für die Sektoren, wo er noch nicht gilt? Und wie konkret wird es? Da können wir gespannt sein. UN-Generalsekretär Guterres wird ja auch reden. Er wird wahrscheinlich die internationale Gemeinschaft hochhalten, Konjunkturprogramme fordern, die die Wiederbelebung nach der Corona-Pandemie auf klimafreundliche Weise fordern. Da gibt es große Unterschiede, was dann kommen könnte, je nachdem, wofür die vielen Billionen, die jetzt mobilisiert werden, dann tatsächlich auch ausgegeben werden.
Ja, die große Frage ist ja schon in Deutschland, merkt man ja in den Debatten, der BDI hat sich ja eingemischt und hat gesagt, ja, wir wollen zwar bis 2050, wollen wir natürlich klimaneutral werden, aber jetzt erstmal bis 2030 doch mal das alles nochmal in Frage stellen, also insbesondere auch bei der Stahlindustrie, aber auch bei der Automobilindustrie, die Grenzwerte nochmal neu auf den Prüfstand stellen. Also insofern droht da ja tatsächlich schon aus dem eigenen Land für Angela Merkel wird der Druck deutlich zunehmen. Es gibt auch eine andere Initiative auch von Unternehmen, 70 Unternehmen, die sagen, wir wollen unbedingt diese Klimaziele einhalten. Das zeigt, dass diese Debatte in Gang kommt. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass die Politik ganz klare Zeichen setzt, dass sie sich nicht verunsichern lässt, dass der Green New Deal in Europa nicht nur eingehalten wird, sondern dass Europa eben, was die Kommission ja vorhat, eben das bis 2030 nicht nur 40% CO2 eingespart wird, sondern 50 oder 55%. Und da wird es natürlich ganz wichtig sein, wie Deutschland sich positioniert. Deutschland sollte auf 55% gehen, um vielleicht dann am Ende tatsächlich in Europa bei 50% zu liegen. Aber all das hängt natürlich sehr stark von Angela Merkel ab.
Meinen Sie, Herr Ehring, meinen Sie, das ist realistisch?
Also ich glaube schon, dass sie da Flöcke setzen wird. Merkel ist ja bekannt dafür, dass sie sich immer erst relativ spät äußert und lange im Unkonkreten bleibt. Aber sie hat ja auch schon Vorgaben gemacht und es kommt ja auf die deutsche Stimme auch deswegen an, weil Deutschland im zweiten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft hat. Und das ist ja die Zeit, wann konkret dann eine Umsetzung des European Green Deals auch beschlossen werden muss. Also es kommt viel drauf an und ein gemäßigter Optimismus ist durchaus möglich. Aber ich glaube, dass Merkel als Physikerin auch weiß, wie sehr beim Klimaschutz die Zeit drängt, dass man sich aus klimawissenschaftlicher Sicht einen Aufschub um noch einige Jahre nicht mehr leisten kann. Dann wäre nämlich die Möglichkeit, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht mal mehr theoretisch möglich. Praktisch ist sie sowieso schon fast
auf der Reichweite. Ja, aber gerade bei Angela Merkel, wenn man sich anschaut, gerade als Physikerin, sie wusste ja schon sehr viel früher, also schon Anfang der 2000er Jahre, war es ja schon bekannt, also welche Gefahren auf uns zukommen, dass wir eigentlich nicht mehr viel Zeit haben. Wenn man dann im Detail anschaut, gerade die Debatte um die CO2-Grenzwerte in der Automobilindustrie, wo sie sich immer wieder massiv gegen die EU-Kommission gewandt hat und dafür gesorgt hat, dass Grenzwertdebatten zumindest verschoben werden. Also sie argumentiert da immer sehr janusköpfig. Das heißt, bei den Petersberger Dialogen oder auch bei den Weltklimakonferenzen steht sie ganz vorne und hisst die Flagge des Klimaschutzes. Und dann kann es gut sein, dass dann drei Wochen später bei der nächsten Klausurtagung plötzlich ganz andere Grenzwerte wieder debattiert werden. Also von daher ist das immer bei ihr ein, eben wie die Physikerin. Sie guckt erstmal, wie ist die Versuchslage, wie sieht das Labor aus und dann wird relativ spontan möglicherweise
aber
auch ganz
Feil,
anders entschieden.
Aber Herr Feil, hat das nicht auch damit zu tun, dass man eine Akzeptanz in der Bevölkerung haben muss, um bestimmte Sachen zu machen, die auch kosten, also auch den Einzelnen etwas kosten?
Ja, aber ich glaube,
sehen Sie da einen Bereich? Bereitschaft mehr?
Ja, unbedingt. Ich meine, wir haben ja jetzt im letzten Jahr gesehen, dass der Druck auch durch Fridays immer mehr zunimmt und dass die Folgen, ich rede jetzt nur ökonomisch, dass die Folgekosten, wenn wir nicht handeln, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, um ein Vielfaches höher liegen. Wir brauchen jetzt nur nach draußen zu gucken, in welchem Zustand der deutsche Wald ist, in welchem Zustand die Landwirtschaft ist.
Nicht?
Ich komme gerade aus der Uckermark, genau, nach 5 Wochen Trockenheit. Wenn das zunimmt, sind eben allein da, werden wir Milliarden irgendwann in einem dreistelligen Bereich reinpumpen müssen, um überhaupt diese Landwirtschaft in dieser Form weiter zu erhalten. Die Forstwirtschaft durch Waldbrände, wir haben es ja letzten Sommer gesehen, in welchen Zuständen der deutsche Wald ist, das wird ja zunehmen. Also von daher ist es eine rein ökonomische Diskussion. Jeder Euro, den wir heute investieren, erspart uns 3 oder 4 Euro in der Zukunft. Und ich rede jetzt gar nicht im Sinne der Umweltromantik, sondern ganz faktisch ökonomisch.
Der Regisseur Andres Feil hier bei mir im Studio. Sie beschäftigen sich ja in Ihren Filmen und Theaterwerken viel mit dem Zeitgefühl einer bestimmten Epoche, zum Beispiel Blackbox BRD, das war das Zeitgefühl der 70er Jahre, oder mit dem interdisziplinären Projekt Let Them Eat Money, das haben Sie auch schon irgendwie angesprochen, in Zusammenarbeit Humboldt Forum, auch deutsches Theater hier in Berlin. Und es lotet immer die Zukunft aus. Und ich finde das eine unglaublich spannende Frage in diesen Tagen, wo wir uns ja eigentlich nichts schwerer denken können als Zukunft.
Ja, wir haben mit so vielen offenen Fragen zu tun, also so vielen Variablen, die wir nicht einschätzen können. Und gerade deshalb produziert das ja Angst. Ja, und ich glaube, Angst hat für mich immer so 2 Vektoren. Das eine ist das Lähmende, dass ich mich zurückziehe und nichts anderes passiert ja im Moment in der Pandemie, dass ganz viele Menschen auf sich alleine gestellt sind und auch vereinsamen und dieser Angst alleine ausgeliefert sind. Und umso wichtiger gibt es diesen 2. Vektor für mich, der Angst, nämlich das ist sozusagen die Energie, die in der Angst steht, sie zu überwinden, indem ich sie wieder mit anderen vielleicht teile und Lösungen suche. Also sozusagen der produktive Teil der Angst. Und ich glaube, wenn wir über Zukunft reden, dann ist für mich der gegenwärtige sozusagen die Diagnose. Also ich bin ja von Haus aus, habe ich mal Psychologie studiert und irgendwann im 2. Semester war dieses Modell Diagnose, Indikation, Therapie. Das habe ich mir noch gemerkt. Das heißt also, wenn man die Diagnostik jetzt anschaut, wie die Gesellschaft, in welchem Zustand sie ist, dann ist sie erstmal sehr infantilisiert. Das ist so eine Verkindlichung, weil uns sagen Wissenschaftler und sagt, in welchem Zustand wird sozusagen das Fieber der Gesellschaft gemessen und dann heißt es, die und die Maßnahmen müssen getroffen werden und wir folgen. Was ja per se erstmal richtig und notwendig ist. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, nach der Krise, und damit sind wir ja schon in der Zukunft, zurückzukommen wieder in eine Aktivierung des Teilhabens, des Partizipationsvorganges, dass wir Wissenschaft wieder runterholen, sozusagen aus diesem Absolutismus prüfen, hinterfragen, in Modelle überführen, gemeinsam mit anderen, wo wir eben ja, Vorstellungen umsetzen, wie diese Zukunft gestaltet werden kann.
Ja. Aber sind wir nicht absolut gefangen in der Gegenwart gerade? Also ich habe das selten so erlebt, ja, dass man nicht zurückblickt.
Ja,
die Deutschen haben ja auch immer gerne zurückgeguckt, auch sie in ihren Sachen. Ja, was ist unsere Geschichte gewesen? Was haben wir da alles veranstaltet? Und jetzt sind wir irgendwie gefangen in der...
Ja, aber wir haben ja gerade über den Petersberger Dialog gesprochen. Wir sind gefangen in der Gegenwart und umso wichtiger ist es jetzt, gerade jetzt auszubrechen und zu sagen, wohin, was erwarten wir und was können wir heute tun, damit diese Erwartung so nicht eintrifft. Ja, das heißt, auch wenn wir von, wie beim Klimawandel, von Negativszenarien ausgehen, dann wirft uns das auch in eine Gegenwart zurück, wo wir heute handeln müssen. Und von daher ist es so wichtig, aus dieser Infantilisierung der Gesellschaft wieder rauszukommen und sich als handelndes politisches Subjekt zu begreifen, mit anderen zusammen. Das können wir nicht alleine tun. Das heißt, wir müssen rauskommen. Wir müssen uns die Frage stellen, wer und wie werden Lasten verteilt? Ja, das heißt jetzt nicht unbedingt gleich über Umverteilung zu sprechen, Lasten einfach im Klimawandel. Was bedeutet das, wenn wir Gebäude sanieren wollen, um einfach ein Beispiel zu sagen, aber die Mieten nicht erhöhen wollen? Da muss irgendwo Geld herkommen. Woher kann das Geld kommen? Das sind ja Fragen, die politisch diskutiert werden müssen, aber die man den Politikern eben alleine nicht überlassen darf, wenn wir nicht als Kinder immer nur folgen und sagen, ja, es wird schon richtig sein.
Aber ist das nicht, sag ich jetzt mal ein bisschen, ist das nicht sehr viel verlangt von den Menschen gerade? Also ich habe immer so in meinem Umfeld das Gefühl, jeder denkt so ans Hier und Jetzt, wie ich schon gesagt habe, und beschwert sich aber, mein Gott, das ist so eine Unsicherheit. Ich weiß nicht, kann ich in Urlaub fahren? Geht die Schule wieder los? Machen die Kinos wieder auf? Ja, was arbeite ich irgendwie im Herbst? Also das ist so eine ganz kurzfristige Perspektive. Und die Bereitschaft eigentlich so längerfristig zu denken, die... Sehen Sie die?
Ich glaube, das wird zunehmen, weil wir sehen ja, wie schnell bestimmte Nachrichten einfach an Konjunktur wieder verlieren. Irgendwann, ich bin mir sicher, spätestens wenn der Impfstoff da ist, im Herbst hoffentlich, kann niemand mehr das ertragen, wenn wieder, das heißt ja, jetzt sind wir da und so viele Neuerkrankungen und so weiter, dann müssen und können und wollen wir uns, glaube ich, lösen und den eigentlichen Fragen wieder zuwenden, weil die sind ja nicht weg. Wir sind im Moment überlagert, aber gucken wir eben nach draußen und sehen, ja, wir sind schon wieder voll in der Debatte des Klimawandels durch die Trockenheit. Wir werden in Afrika neue Fälle kriegen und damit eine neue Migration möglicherweise. Wenn die Pandemie sich dort fortsetzt, dann machen wir dann nur die Grenzen zu? Oder was bedeutet das an Hilfslieferung, an Geld, was dann fließen muss im Sinne von Nord nach Süd? All diese Debatten kommen ja auf uns zu, den können wir uns nicht entziehen. Und je früher wir das tun, desto weniger sind wir angstgetrieben und desto weniger werden wir davon überrollt. Also
habe ich Sie dann richtig verstanden, dass Sie das auch als Inspiration empfinden?
Absolut, es ist beides. Also ich sage ja, ich habe ja am Anfang der Sendung von der Demut gesprochen. Ja, das heißt, ich sehe auch meine eigene Machtlosigkeit und auch die Angst. Also Angst, ich bin über 60 oder noch 60, aber sozusagen in den 60ern damit drin und damit natürlich auch in einer anderen Gefährdungsgruppe. Das ist nicht losgelöst auch von einer persönlichen Angst. Aber wenn diese Angst eben nicht nur lähmend sein soll, dann ist es eine große Chance, sozusagen Sauerstoff ins Hirn reinzubringen und ganz viele Fragen neu zu stellen. Und das finde ich das Positive. Krise heißt ja in dem Sinne auch immer Bewegung nach vorne. Und das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde.
Herr Feil, Sie fahren wieder zurück aufs Land und haben mir gerade erzählt, Ihr Sohn ist 22. Sprechen Sie mit ihm über Zukunft?
Ja, ganz viel. Also es ist ja so, dass ich ihm eine Welt mit überlasse, die ja ganz viele Herausforderungen hat. Und er studiert Biologie und ist damit mitten im Thema drin. Aber wir tun das erstaunlich friedlich. Also das Schöne ist, sozusagen das Ende der Pubertät hat dazu geführt, dass ich ganz viel von ihm lerne. Wir hatten mal eine Führung durch den Botanischen Garten und er ist der Lehrer und ich bin der Schüler und höre zu. Und das heißt, das ist ein gegenseitiges Bereichern. Und insofern weniger jetzt die Vorwürfe, was hast du schon alles an Optionen durch dein Leben, was du geführt hast, verwirkt. Denn ich bin unglaublich viel geflogen auf Festivals. Also ich habe ein sehr bewegtes und auch CO2-lastiges Leben geführt. Und es ist erstaunlich wenig jetzt von Anreichung dieser Schuldgefühle die Rede, sondern noch ein sehr freundlicher und offener Austausch.
Eine sehr, sehr salomonisch und demütige Antwort zum Schluss. Vielen Dank, Andres Feil, der Regisseur, war zu Gast hier bei uns, Frau Brink, in Deutschland
für die Einladung. Kultur.